Das waren Le Concert Lorrain mit einem Satz aus der Sonate für zwei Violinen und Basso Continuo G-Dur Opus 5 Nummer 4 von Georg Friedrich Händel. Eine Aufnahme des Saarländischen Rundfunks gemacht in einem bedeutenden Industriedenkmal der Völklinger Hütte. Ein ehemaliges Eisenwerk, stillgelegt 1986. Ein paar Jahre später dann bekam die Völklinger Hütte als erstes Industriedenkmal die Auszeichnung der UNESCO zum Weltkulturerbe der Menschheit. Seitdem gilt sie als geschütztes Kulturgut und ist in dieser Rolle quasi einzigartig. Ralf Beil ist Leiter der Völklinger Hütte und mit ihm spreche ich jetzt in der SWR 2 Matinée zum Thema Ruinen. Hallo Herr Beil.
Ja, schönen guten Morgen.
Also, wo früher Menschen an Hochöfen geschuftet haben, finden nun Ausstellungen statt und Konzerte. Wie kam es denn zu dieser Kehrtwende?
Naja, das ist erstmal natürlich eine Art Zufall der Geschichte, denn die Schrottpreise waren damals so gering, 1986, Sie haben es ja gesagt, am 4. Juli 86 ist der letzte Hochofen stillgelegt worden, aber die Schrottpreise für die Abwrackung des Ganzen waren eben so gering, dass man es dann erstmal hat stehen lassen, und dann gab es doch relativ schnell in Saarbrücken Intellektuelle, aber auch in Völklingen ehemalige Arbeiter, die sich gesagt haben, das kann ja dann eigentlich auch nicht sein, da machen wir etwas mit. Dann gab es Schichtwechsel schon 1987, also quasi ein paar Monate später im Februar. Man hat das erste Mal das kulturell genutzt und es gab immer noch wieder Rückschläge. Also zum Beispiel 1990 wollte die Stadt Völklingen die Sinteranlage, einen großen Teil dieser riesigen Maschinerie, abbauen. Das wurde dann zum Glück verhindert mit einer großen Protestaktion. Sonst wäre es eben kein einzigartiges und komplett erhaltenes Eisenwerk mehr gewesen. Also man hätte den Titel nicht bekommen. Aber ich denke, erstaunlich für die Zeit, weil es auch eines oder das erste Industriedenkmal ist, was überhaupt auf die UNESCO-Welterbeliste kam, ist es in 8 Jahren geschehen. Das ist wirklich Rekordzeit, würde ich fast sagen. Wenn Sie das ein bisschen mitverfolgen, wie das heute ist, da braucht man 400 Seiten Papier und sehr viel mehr Digitales. Und es dauert 10 bis 20 Jahre, bis man irgendwann mal den Titel erhält. Also von daher war das sehr rasant und wohl doch sehr eindeutig, dass dieser Ort etwas ganz Besonderes ist.
Und das finde ich auch interessant, dass Sie sagen, das ist auch den Arbeitern zu verdanken, die gesagt haben, das ist schützenswert. Als UNESCO-Weltkulturerbe, um es mal hier ganz kurz einzuordnen, steht die Völklinger Hütte auf einer Stufe mit der Chinesischen Mauer, den Pyramiden von Gizeh oder, um was Deutsches zu nehmen, dem Aachener Dom. Was macht jetzt diesen Reiz dieser Kulisse aus? Was macht das so schützenswert?
Naja, so wie eben natürlich der Kölner Dom über Jahrhunderte hinweg gebaut, Zeugnis des Glaubens und der Gesellschaft dieser Zeit ist, ist natürlich unser Denkmal, dieses Eisenwerk, die Völklinger Hütte, einfach ein Ausdruck des menschengemachten Zeitalters, des Anthropozäns, also unserer Industriegesellschaft. Und das ist eben nicht wegzudenken. Alles, was wir haben, die Brücken, über die wir fahren, die Schienen, auf denen die Züge fahren, bestenfalls, mit denen wir unterwegs sind, ganz, ganz vieles wurde eben an Material bereitgestellt von dieser Völklinger Hütte. Und das war natürlich auch im Guten wie im Schlechten. Also eben nicht nur Brückenmaterial, sondern es gab dann natürlich im Ersten Weltkrieg quasi 90% des Materials der Stahlhelme wurden wirklich in der Völklinger Hütte hergestellt. Und nachher im Zweiten Weltkrieg waren es Granaten und vieles mehr, das produziert wurde. Dann nachher das Wirtschaftswunder in der Bundesrepublik. All das hängt, wenn Sie so wollen, auch mit und an der Völklinger Hütte. Und dadurch, dass das eben wirklich so komplett erhalten ist. Man kann wirklich in diese Maschine hineingehen. Es wurden Wege hineingeschnitten durch den Beton, durch den Stahl, damit man überhaupt hineinkam in die Eingeweide dieses Riesenmonstrums, muss man wirklich sagen, dass man das jetzt erfahren kann, diesen Ort. Und man kann wirklich ganz stark die Aura und die Intensität dieses Ortes wahrnehmen.
Lassen Sie uns mal einen Sprung machen, genau in die Gegenwart. Was machen Sie da jetzt? Also ich meine, von der Ruine zur Arena, nenne ich es jetzt mal, Industriedenkmal, Kulturschauplatz. Wie bespielen Sie dieses Gelände und die 7 Kilometer Wege?
Ja, sehr vielfältig, weil wir einerseits natürlich in der Winterzeit, aber auch eigentlich durchgängig die Gebläsehalle, und das ist eben der Ort, wo die großen Schwungräder waren, die die ganze Hütte angetrieben haben. Und das ist ein Ort, wo zum Beispiel jetzt gerade 128 Jahre Filmgeschichte ausgebreitet werden. Der deutsche Film 1895 bis heute. Wir haben riesige Leinwände, weil der Raum ist 6000 Quadratmeter groß, 5 Meter breit, und da wird eben sozusagen die Filmgeschichte komplett als große Landschaft begehbare Filmlandschaft sehbar. Und man hat natürlich trotzdem Filmkameras, verschiedene Props, Starpostkarten und so weiter. Aber dieser Ort eignet sich wunderbar für Ausstellungen. Manche würden sagen, mein Gott, das ist ja alles schon voll, da stehen überall die Maschinen. Aber gerade das schafft einen wunderbaren Ausstellungsraum. Wir haben auch ein riesiges quasi Filmset aufgebaut in einem Ort, der schon sowieso per se wie ein Studio aussieht. Aber wir machen natürlich auch außerhalb was. Wir hatten letztes Jahr Heiner Goebbels zu Gast, ein Festival 1200 Grad. Das ist die Temperatur, bei der dann eben tatsächlich Eisen entsteht, das flüssige Roheisen. Und Heiner Goebbels hat wirklich einen ganz verwunschenen Ort im Paradies, eine Kohlenstampfmaschine wirklich buchstäblich zum Leben erweckt. Er hat dort Lichter angezündet. Man hat plötzlich die Glocke gehört, die es dort gab. Kohlenstampfmaschine muss ich kurz erklären. Vielleicht, das ist die Maschine, die dann eben die Kohle in die Koksbatterie reinschirbt. Da gab es 1000 Grad und am Ende kam dann eben wirklich Koks raus. Das ist das Material, was neben Erz hauptsächlich dann für die Produktion von Eisen im Hochofen gebraucht wird. Also von daher war das ungeheuer nah dran an unserer Geschichte. Es gab Stimmen aus allen unterschiedlichen Ländern und auch das ist natürlich etwas, weil Internationalisierung hat natürlich bei uns in der Hütte leidvollerweise auch im Zweiten Weltkrieg stattgefunden. Da waren mehr als 20 Nationen von Portugal bis zur Ukraine eben bei uns vor Ort als, schlimmerweise als Zwangsarbeiterinnen. Und das alles hat er mit aufgerufen. Also das sind Momente, wo ich eben sehr glücklich bin, wenn man das Gefühl hat, okay, da sitzen dann Hunderte von Menschen und sind wirklich ganz konzentriert auf Klänge und das Nachhallen von Geschichte.
Also Sie beziehen quasi die, ich nenne es jetzt mal Hüttenromantik mit ein. Also Sie nehmen nicht nur das als Kulisse quasi für die Veranstaltung. Zieht das auch ein anderes Publikum an, als ich jetzt normalerweise im Konzertsaal oder im Museum finde?
Also das erlebe ich natürlich gerade bei unseren Tagen. Wir haben jetzt am 2. Juni haben wir UNESCO-Welterbetag und 30 Jahre Weltkulturerbe. Letztes Jahr haben wir 150 Jahre Völklinger Hütte gefeiert. Und an solchen Jubiläumstagen bin ich natürlich beglückt, weil ich sehe, dass die Motorradgang genauso da ist wie der zigarettenrauchende Großvater, die Kleinfamilie mit ein bis zwei Kinderwagen. Also wir haben wirklich die Breite der Gesellschaft, die wir mit unserem Ort abholen können, weil es weniger Schwellenängste gibt. Also es gibt eben nicht die viel zu Museumstür, die dann meistens doch eher geschlossen ist aus Klimagründen und so weiter, sondern wir sind ein großes Open-Air-Gelände. Wir haben natürlich auch die Hallen, aber die sind eben auch nur zum Teil tatsächlich wirklich geschlossen, sondern gerade die Möllerhalle ist etwas, da haben wir jetzt demnächst wieder ab April die Urban Art Biennale, die sich auch in die Stadt Völklingen hinausziehen wird. Und das, was Sie vorhin gefragt haben, da bespielen wir das ganze Gelände buchstäblich, also auch das Paradies. Und das ist vielleicht am ehesten heute noch etwas, weil wir ja in einem Ruinen-Themenblock sind, was man darunter fassen kann, weil alles andere ist eigentlich sehr gut erhalten und wir versuchen es immer weiter zu erhalten. Im Paradies selber ist es so, dass wir den kontrollierten Verfall haben. Da sind Koksbatterien, die wir eben nicht wieder restaurieren und die sind seit 30 Jahren von Pflanzen überwuchert. Da blüht der Sommerflieder, da sind Frösche und Wildschweine unterwegs und deswegen heißt es auch Paradies, weil es vorher die Hölle war. Das waren eben diese 1000-Grad-Orte, wo dann auch schlimmerweise eher die türkischen Gastarbeiter, wie man sie damals nannte, gearbeitet haben. Und heute ist es eben ein Ort, wo man, nachdem man durch die Maschine gewandert ist, wirklich in die Natur kommt. Und das ist für mich auch das Beglückende, weil wir sind ein Ort, der eben Industrie, Kultur, Geschichte, Kunst und Natur gleichermaßen vereint. Und da kommen wir wieder zu Ihrer Frage, dass wir diese Breite haben, wo wir hoffentlich sehr viele Menschen abholen können.
Das ist auch, finde ich, in der Natur der Zeit, in der wir gerade leben, dass wir die Schwelle nach unten setzen und die Kultur auch neu denken. Jetzt sind Sie so begeistert von der Völklinger Hütte, die Sie seit 4 Jahren, glaube ich, leiten. Haben Sie denn Lieblingsplatz?
Also, wenn Sie so wollen, ich habe 2 Lieblingsplätze, weil die Gebläsehalle ist ja der Ort, wo wir diese großen Ausstellungen machen und diese Maschinen sind wirklich ungeheuer gutmütig. Das habe ich erfahren. Sie tun gut den Ausstellungen und auch den Werken. Wir haben ganz kleine Engelsköpfchen dort ausgestellt. Die wurden dort nicht erdrückt, sondern hochgehoben tatsächlich. Also das ist im Winter mein Lieblingsplatz und im Sommer ist es tatsächlich natürlich das Paradies, weil diese Mischung zwischen diesen Kokereigebäuden, der Kunst, die wir dort haben, der Urban Art, die sich immer wieder dort entdecken lässt und dann natürlich wirklich einfach dieser Natur, die zum Teil wirklich dschungelartig ist. Und das ist Yin und Yang, wenn Sie so wollen, also die beiden Seiten, Sommer- und Winterseite unserer Hütte, die ich sehr genieße.
Das klingt doch mal gut. Sein Lieblingsplatz ist das Paradies. Dankeschön, Ralf Beil.
Vielen Dank Ihnen.
Ralf Beil ist Leiter der Völklinger Hütte und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie die Industrieruine zum Kulturschauplatz und zum UNESCO-Weltkulturerbe wurde. Sie hören die Matinee in SWR 2 heute zum Thema Ruinen.